Das Thema des Essens, der Esskultur, der Nahrung ist ein Totalphänomen. Das heißt, es reicht eigentlich in alle Lebensbereiche mit hinein. Und das Schöne an dem Thema ist, wir müssen es alle täglich mehrfach. Ich glaube, wir sind wirklich aktuell dabei, einen massiven Wandel der Esskultur live zu erleben.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema. Unsere Essgewohnheiten, unsere Esskultur verändert sich ständig. Nicht nur, weil wir neue Geschmäcker entdecken, sondern auch, weil gesellschaftliche Trends, technologische Innovationen und ökologische Herausforderungen uns dazu bringen, anders über Nahrung nachzudenken. Doch was steckt hinter Foodtrends? Sind sie nur kurzlebige Hypes oder ein Spiegel unserer Zeit? Hanni Rützler, Ernährungswissenschaftlerin, Gesundheitspsychologin und eine der führenden Foodtrend-Expertinnen, ist heute hier zu Gast und nimmt uns mit auf die Reise durch die Welt des Essens von morgen. Frau Rützler, schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben, hier mit dabei zu sein.
Danke, freue mich auf unsere Reise.
Frau Rützler, Sie sind, ich sagte es gerade schon, die führende Expertin im Bereich Foodtrends. Können Sie uns einmal vorab erklären, was genau fasziniert Sie persönlich an diesem Thema und was hat sich an Ihrer Arbeit über die Jahre so entwickelt?
Also ich bin über das Thema Essen sehr früh gestolpert, nämlich durch ein Jahr im Ausland. Ich war in den USA nach der Matura und habe mich gewundert, wie so feine Menschen so miserabel essen können. Und ich glaube, die Erfahrung machen viele, wenn sie in den USA sind. Und das, muss ich sagen, hat mich zum Thema gebracht. Also ich habe sehr früh erkannt, dass das Essen für mich ein großes Stück Lebensqualität ist. Und ich habe mich gewundert, warum werde ich dort nicht satt? Und warum essen die so fürchterlich schlecht? Mir hat fast nichts geschmeckt. Ich habe nur abgenommen und habe mich dann auf Erdnussbutter spezialisiert und habe dann ganz schnell wieder zugenommen. Also dieses Gewichtsjojo und einfach diese ganz andere Esskultur hat mich wahnsinnig beschäftigt. Ich bin dann nach Wien und habe dann verschiedene Studien angefangen und schlussendlich bin ich drauf gekommen, dass eigentlich man Philosophie, Psychologie, Biologie, Soziologie, alles passt eigentlich recht gut um das Thema Essen. Und ich bin dann einfach der Frage nachgegangen und damals gab es die Möglichkeit, ein Studium Irregulare zu studieren. Und so habe ich an 5 verschiedenen Universitäten und an über 40 Instituten mir alles zusammengesammelt, was es zum Thema Essen, Ernährung, Esskultur gibt und bin sozusagen eine Pionierin der Ernährungswissenschaft geworden.
Und das ist extrem spannend, wenn Sie nämlich, ich habe Sie jetzt eben kurz in der Vorstellung gesagt, Ernährungswissenschaftlerin, Gesundheitspsychologin, das deckt ja den Teil gar nicht ab. Also Sie haben es schon erwähnt, es gehören andere Bereiche mit dazu, die Soziologie gehört mit dazu. Was sind noch Teile, die quasi Essen so komplex zu betrachten, was oder auch Teile Ihres Studiums mit dazu haben?
Das Thema des Essens, der Esskultur, der Nahrung ist ein Totalphänomen. Das heißt, es reicht eigentlich in alle Lebensbereiche mit hinein. Und das Schöne an dem Thema ist, wir müssen es alle täglich mehrfach. Und man kann am Genuss vorbeischlingen, man kann an der Gesundheit vorbei essen, man kann das aber auch zum Lebenselixier machen. Es gibt so ganz viele verschiedene Zugänge und unsere Esskulturen weltweit sind sehr vielfältig. Also es ist ein Riesenthema und aktuell, Sie haben es so schön erwähnt, gibt es ganz viele Kräfte, die eben diesen Wandel anschieben. Ich glaube, wir sind wirklich aktuell dabei, einen massiven Wandel der Esskultur live zu erleben. Der ist bei uns nicht in allen Teilen der Gesellschaft gleich schnell spürbar und sichtbar, aber ich glaube, er ist nicht mehr zu übersehen. Das heißt, es sind eigentlich super spannende Zeiten, um zu überlegen, welche Ernährung, welche Esskultur tut mir gut, wie gehe ich mit dem Essen um, wie gehe ich mit mir um.
Und das führt ja auch nochmal dazu, wenn man sagt, es geht nicht nur um das Essen, sondern bei Ihnen auch nochmal speziell, auch in der Forschung, um Trends, die daraus entstehen. Also das, was Sie auch gerade sagten, jetzt spielen wir uns den Ball wieder zurück, die gesellschaftliche Veränderung, was ein Motor vielleicht auch ist für die Entstehung von Foodtrends. Wie würden Sie für die Hörenden, die davon noch nicht so viel gehört haben oder vielleicht jetzt eine Vorstellung haben, wie können wir es definieren? Was ist ein Foodtrend und wie unterscheidet er sich zu einem kurzfristigen Hype oder eben dann eher hin zu einer langfristigen Entwicklung?
Wir sprechen im Moment ganz viel über Trends. Das hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Je nachdem, wer darüber spricht, da unterscheiden sich auch die Definitionen. Also es ist ein Unterschied, ob der Lebensmittelhandel über Trends redet oder die Landwirtschaft oder der Konsument. Wichtig ist zu verstehen, dass wenn es um Trend geht, geht es um Wandel. Es geht um neue Suchbewegungen. Es geht darum, dass hier die Gesellschaft etwas Neues ausprobiert, Teile der Gesellschaft was Neues ausprobieren. Bleiben wir beim Handel. Wir gehen vor allem in den Supermärkten kaufen. Die sind sehr mächtig, die sind sehr konzentriert und im deutschsprachigen Kulturraum in einer sehr hohen Dichte. Das heißt, die meisten biegen zweimal ums Eck und fallen in einem Supermarkt. Also wir haben hier wirklich im deutschsprachigen Kulturraum die höchste Dichte. Das heißt, die sind sehr mächtig. Aber was sie auf die Regale geben, das variiert und hat sich doch sehr verändert. Ein Beispiel: Fleischersatzprodukte. Das ist vielleicht eines der heißesten Themen seit mehreren Jahren. Und da sieht man den Wandel. Jetzt kann man schauen, gibt es ein neues Produkt, dann wäre das für mich ein Trendphänomen. Oder gibt es sozusagen eine neue Entwicklung? Und da in meiner Arbeit schaue ich immer über Entwicklung über mehrere Jahre. Also ein neues Produkt ist für mich noch kein Trend. Das wäre ein Produkttrend oder ein Hype. Aber ein Trend ist für mich immer eine Entwicklung, die eine Antwort auf ein aktuelles Problem ist oder eine Antwort auf eine neue Sehnsucht oder auch auf den Wertewandel.
Sie hatten es auch mal so schön beschrieben, die Lösung auf aktuelle Wünsche, Probleme und Sehnsüchte. Mhm. Ist der Motor des Ganzen eher im Individuum selbst zu finden, also Wünsche oder Probleme und Sehnsüchte, und man erkennt hier quasi die Suchbewegung und die Industrie, die Gastronomie reagiert darauf, oder ist es ein komplexeres Bild, dass alle daran beteiligt sind?
Also Trends gehen immer von Individuen aus. Das sind immer Persönlichkeiten, die das wahrnehmen und sagen, okay, das ist mir ein Anliegen, da möchte ich was probieren. Also dahingehend ist es schon was sehr was Individuelles. Aber wir haben natürlich auch gesellschaftliche Themen und die werden dann in unterschiedlichen Bereichen stärker oder weniger stark diskutiert. Wir haben natürlich immer auch eine jüngere Generation, die generell den Wertewandel massiv anschiebt und einfach auch in einer anderen Realität aufwächst. Jede Generation hat ihre Themen und fordert hier auch neue Antworten ein beziehungsweise gestaltet sich selber. Ganz stark hängt es aber auch mit der Berufswelt zusammen. Hier gibt es große Unterschiede in der Wahrnehmung von Problemen. Also unsere Gesellschaft ist hochgradig komplex und auch sehr vielfältig. Und diese Komplexität versuche ich in meiner Arbeit in Form von Foodtrends abzubilden. Also ich zähle über 40 verschiedene Trends und das sind eben Suchbewegungen. Die sind noch nicht Mainstream, aber die beschreiben sozusagen jene Teile, wo Zukunft entsteht, wo sozusagen neue Antworten gesucht werden.
Antworten, die gesucht werden, beziehungsweise dann auch schon, ist der Trend dann letztendlich ein erster Schritt in die Richtung Lösung? Und Sie hatten es, glaube ich, auch mal so erwähnt, dass es eher zu Beginn noch eine Nische ist. Ja? Also das ist noch nicht irgendwie, wie Sie sagen, im Mainstream angekommen ist.
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich bleibe nochmal beim Beispiel Supermarkt, weil die Fläche im Supermarkt ist beschränkt. Und die Frage ist, welche Trends, welche neuen Produkte nimmt der Supermarkt auf? Beziehungsweise, welche kann er aufnehmen? Weil das Interesse des Supermarkts ist natürlich, dass er die gleichen Produkte überall anbieten kann. Aber wenn es eine Nische ist, hat er weder die große Anzahl an Konsumenten noch hat das Start-up, das ein neues Produkt auf den Markt bringt, diese Menge, um alle Supermärkte zu bedienen. Das heißt, der Nische ist tricky. Das sind die Anfänge und die bilden sich nicht immer im Supermarkt ab. Die entstehen regional, die sind im städtischen Raum leichter zu finden und auch leichter auszuprobieren. Oft gibt es dann sozusagen Partner, das kann die Gastronomie sein, das können wenige Lokale sein, das kann ein kleines Freundschaftsnetzwerk sein, das kann ein kleines regionales Vertriebssystem sein. Mit den neuen Medien ist es natürlich viel leichter auch, das zu teilen, die Informationen in dem Netzwerk unterzubringen. Und so entstehen in den Nischen eben neue Netzwerke und neue Möglichkeiten. Und manche sind mehr oder weniger neugierig und andere sagen, hey, das ist eigentlich genau das, auf das ich gewartet habe. Und so kann aus neuen Produktideen, aus neuen Lösungsansätzen, kann etwas erwachsen. Aber Foodtrends sind meistens in der Nische und Manche erfahren dann größeren Rückenwind, andere haben es richtig schwer, sozusagen diesen Schritt in den Supermarkt zu gehen oder wo auch immer sie hinstreben.
Wir sind im Jahr 2025 und Sie haben eben angesprochen, es gibt aktuell laut Ihrer Forschung 40 Foodtrends. Mhm. Können Sie uns mal ein paar nennen, damit man es mal spürbar sich damit auch konfrontieren kann und herausfinden kann, betrifft mich das vielleicht? Wir wollen später noch darauf eingehen, was man mit den Foodtrends dann letztendlich auch machen kann, aber so, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt.
Ja, also diese Vielfalt verschreckt oft, macht Angst, aber es spiegelt einfach die Komplexität wider. Ja? Nicht jeder hat die gleichen Interessen, die gleiche Esskultur und hat die gleichen Probleme und Werte. Hm. Deswegen ist es wirklich eine zunehmende Individualisierung. Unsere Gesellschaft wird eben immer vielfältiger. Man sieht es ja auch in der Politik. Es wird immer schwieriger, sozusagen die Masse zu erreichen. Und beim Essen ist es noch komplizierter, also noch komplexer, nicht komplizierter. Und also diese Komplexität wird durch diese Vielfalt von Foodtrends abgebildet. Ich habe es, um leichter zu machen, diese Trends geclustert nach Themenbereichen, um die sich sozusagen diese Suchbewegungen orientieren. Das eine ist sozusagen das Thema der Nachhaltigkeit, ein Thema, das uns seit wenigen Jahrzehnten intensiver beschäftigt und wo im Moment es richtig brodelt, wo richtig viel Innovation passiert, aber zum Teil noch sehr kleinteilig. Deswegen gibt es hier viele kleine Trends und ich hoffe, dass die in den nächsten Jahren eher fusionieren und weniger werden. Das ist immer ein Zeichen, dass es sozusagen an Fahrt gewinnt. Wir haben aber auch ein großes Cluster zum Thema Glocal. Das ist eine Wortfusion als global und lokal. Auch das sieht man recht schön. Wir erleben im Moment eine Neuausrichtung der globalen Mächteverhältnisse auf politischer Ebene. Wir haben jahrzehntelang, hat die Globalisierung rasant zugenommen. Immer mehr Produkte wurden weltweit hin und her geschoben, produziert und woanders verarbeitet und wieder zurück. Und das für ein Produkt 100-mal, ich übertreibe jetzt, aber sozusagen ein hochkomplexes Netzwerk. Und wir sehen hier, dass aktuell viel Disruption passiert. Das heißt, es wird bewusster überlegt, woher kommen die Produkte, welche Qualitäten will ich. Da geht es dann um Kinderarbeit, da geht es um Fairtrade. Also sozusagen hier geht es um Werte, hier geht es um Transparenz. Das sind Themen, die in den letzten Jahren deutlich an Gewicht gewonnen haben, hochgradig komplex sind und gar nicht so einfach abzubilden. Aber gleichzeitig gibt es so eine große Sehnsucht, auch angeschoben durch Corona, wieder stärker regional zu kaufen und zu schauen, was es regional gibt. Und wenn man diesen Blick vertieft, ein Trend wäre da sozusagen Meat Food oder New Local, brutal lokal oder Local Exotics, finde ich persönlich einen ganz spannenden Trend.
Können Sie kurz mal einen Einblick geben, was das
probiere mal einzutauchen, damit es nicht so abstrakt ist. Also wenn man an regionale Produkte denkt, dann denken wir vielleicht an Brot, an Wein, an Schnaps, an Dauergebäck, an Obst, vielleicht Gemüse, aber es ist ziemlich überschaubar. Ja, vielleicht ein paar regionale Spezialitäten, aber wenn wir uns nur davon ernähren würden, dann sieht es im Winter oft ziemlich mau aus. Und das Local Exotic ist hier sozusagen eine Lösung, auch angeschoben durch den Klimawandel, dass manche innovative Produzenten, Bauern, Bäuerinnen anfangen zu schauen, was wächst bei mir mit Starkregen, mit unregelmäßigeren Regen, verschobenen Regenzeiten. Und wir haben zum Beispiel vermehrt Artischocken, wir haben inzwischen sogar Erdnüsse, wir haben aber auch Hightech-Produkte wie Garnelen in geschlossenen Kreislaufen, wir haben Aquaponik-Produkte, also auch Fischzucht und zum Beispiel Tomatenproduktion in Kombination. Wir haben auch Wintersalate, die es früher so nicht gab, sehr viel asiatische Blattsalate neu. Das heißt, bei uns wächst eigentlich relativ viel und der Klimawandel wird diesen Wandel auch noch anschieben. Wir haben auch Oliven und Zitrusfrüchte in Regionen, wo man das früher nicht erwartet hätte. Also wir sehen hier eine Verschiebung und ich nenne es Local Exotics. Das heißt, dass sozusagen ehemals exotische Ausgangsprodukte inzwischen auch bei uns wachsen, wenn auch in kleinen Mengen. Das heißt, die können noch nicht im Supermarkt flächendeckend zu finden sein, aber in der Region tut sich da richtig viel und da lohnt sich ein Blick und eine kleine Recherche im Internet, wenn man diese regionalen innovativen Produzenten, die sehr viel Entwicklungsarbeit leisten, unterstützen will. Das heißt, für die Gastronomie, die auf Regionalität den Schwerpunkt setzt. Das macht nicht jeder, aber das ist auch ein großer Trend. Für die können die Local Exotics interessant sein, weil sie dann nicht eben nur traditionelle Gerichte zubereiten, sondern eben auch dem Pflanzlichen mehr Spielraum geben können.
Ich denke, weil das gehört quasi ja noch mit zu dem Cluster auch der Nachhaltigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also da überschneiden sie sich. Es gibt viele Trends, die würde ich der Nachhaltigkeit und der Regionalität zuordnen. Mhm. Und diese Wortfusion Glocal ist eben dieses Spannungsfeld zwischen global und regional, das eben aktuell neu ausgehandelt wird. Und ja, das Regionale arbeitet den Nachhaltigen zu, aber regional alleine ist noch nicht nachhaltig. Aber ist ein Schritt, kann ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein.
Lassen Sie uns aber trotzdem bei dieser Begrifflichkeit Nachhaltigkeit, gefühlt ist es omnipräsent in der Begrifflichkeit. Ich finde es bei Ihnen sehr spannend, wenn man auch in der Tiefe etwas eintaucht, gerade auf das Thema Food bezogen oder Essen und Esskultur bezogen, was letztendlich alles mit dazugehört. Aber schauen wir mal für das Individuum selbst, aber natürlich auch in Richtung der Lebensmittelindustrie, welche Bedeutung nimmt das Thema Nachhaltigkeit dann wirklich ein? Und ist es, würden Sie da auch sagen, wirklich der langfristige Wandel und es gibt kein Zurück mehr? Oder erkennen Sie da quasi auch sowas wie einen Gegentrend in die Richtung?
Das Thema Nachhaltigkeit ist ja gefühlt omnipräsent, auch das Wort. Da gibt es schon Widerstände gegen das Wort. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, weil das Thema so hochgradig komplex ist. Hier geht es um Kreisläufe. Hier geht es eigentlich um ein neues Kreislaufdenken. Und das ist ein ganz neuer Blick, zum Beispiel auf die Lebensmittelproduktion. Bisher haben wir versucht, Fleisch zu produzieren. Wenn wir versuchen, in Kreisläufen zu denken, dann geht es darum, wie und wo macht Fleischproduktion, Tierzucht Sinn? Wie sind die regionalen Futterressourcen? Wie können wir hier in Kreisläufen denken? Nicht weltweit Futtermittel importieren zu Weltmarktpreisen, die variieren, sondern sozusagen, wie kann man in der Region sich überlegen, wie entwickelt sich der Klimawandel? Wie sind unsere Prognosen zum Thema Wasser? Wie ist unsere Bodenqualität? Ist er geeignet für Rinderhaltung, für Schweinehaltung, Geflügelhaltung? Wie sieht es aus mit den Futterquellen? Gibt es regionale Lebensmittelproduktion, wo wir Stoffe übernehmen können, um sie im Kreislauf zu halten? Das sind hochgradig strategische Ausrichtungen für den Konsumenten wiederum, der natürlich weiß, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz zentral ist, weil mit dem alten Paradigma schneller, billiger, mehr, mit dem wir in den letzten Jahren unsere Esskultur eigentlich angeschoben haben, damit sind wir nicht mehr zukunftsfit. Das war eine Errungenschaft, so viel Fleisch zu produzieren und Fleisch auch zu einem Preis zu produzieren, dass es für alle Teile der Gesellschaft, für fast alle Teile der Gesellschaft, muss man sagen, leistbar ist. Das ist in den letzten Jahrzehnten möglich gewesen und war auch ein politisches Ziel und das ist auch eine Errungenschaft. Aber wir sehen jetzt, dass noch mehr Fleisch einfach viel zu viel Ressourcen verbraucht, Wasser wie Land und vor allem die Futtermittel sind es, die hier uns Sorgen bereiten und dass wir sozusagen lernen müssen, nicht nur zu schauen, wie Fleisch billiger wird, sondern wie wir mit den weltweiten Ressourcen anders managen, anders umgehen. Und das macht die Komplexität aus. Noch haben wir keine Kennzeichnung auf den Produkten, um einzelne Produkte in Bezug auf Nachhaltigkeit vergleichen zu können. Das ist für die Konsumenten sehr herausfordernd. Deswegen greifen sie gern zum Regionalen, weil sie davon ausgehen, dass Transport ein Riesenplayer ist. Ist er manchmal, aber nicht überall und nicht immer. Und wir sind dabei, sozusagen im Hintergrund, das besser berechnen zu können. Es ist sehr komplex, aber wir sind als Menschen fähig, Zukunft zu gestalten. Und die Forschungen haben hier ein großes, großes Tempo entwickelt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir doch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten glaube ich nicht, es sind Jahre, hier neue Orientierungshilfen entwickeln, die es leichter machen, hier sozusagen auch die Bemühungen der Produzenten auch sichtbarer zu machen und die Unterstützung der Konsumenten zu bekommen.
Und quasi Entscheidungen zu treffen, jeder für sich selbst. Also ich denke jetzt, oder würden Sie es so sagen?
Heikler Punkt, ja. Also wir haben die Tendenz, dass wir das ganz auf die Endkonsumenten abschieben und sagen, die sollen bitte entscheiden und jetzt endlich nachhaltiger wählen. Bitte mehr zahlen für die neuen Produkte, weil die sind immer aufwendiger. Die Produzenten wollen das sozusagen auch im Preis wiedergespiegelt haben. Und das alleine greift zu kurz. Das wird nicht funktionieren können. Das kann man nicht auf das schwächste Glied ganz hinten abwälzen. Trotzdem braucht es einen kritischen Konsumenten, der mitwächst und auch bewusst wählt. Aber das alleine ist zu wenig. Es braucht hier wirklich einen systemischen Wandel. Wir haben jahrzehntelang auch in diese Fleischproduktion und in die Strukturen der Fleischproduktion investiert als Steuerzahler. Und ich glaube, es bedarf hier einer Neuausrichtung. Es geht nicht gegen Fleisch, aber um sozusagen auch dem pflanzlichen Bereich mehr Chance zu geben und einfach einen neuen Blick auf die Lebensmittelproduktion und die Ressourcen zu werfen.
Hieße das auch, dass quasi plant-based foods als Alternative und gerade jetzt, wenn man, ich spreche Sie an als Ernährungswissenschaftlerin, mehr so aus dem Ernährungskontext heraus, dass gerade auch Themen wie Proteinbedarf und Proteinquellen dadurch für die Masse abgedeckt werden können?
Also Protein, das Stichwort ist natürlich auch ein ganz mächtiges aktuell. Wir hatten eine Kaloriendiskussion, 60er, 70er, 80er Jahre, eine Fettdiskussion, eine Zuckerdiskussion, die aktuell wieder geführt wird. Aber Protein ist sozusagen ein Nährstoff, der noch immer positiv konnotiert ist und der im Moment ganz stark medial sichtbar wird. Und es ist leider auch hier ein bisschen komplexer. Noch mehr Protein ist nicht per se gesünder. Nichtsdestotrotz lernen wir dazu, dass gerade im Alter die richtige Proteinzufuhr, die richtige Proteinqualität ein Thema ist. Aber nur mit mehr ist es noch nicht gelöst. Also das ist noch immer ein spannender Nährstoff, der aktuell auch heiß diskutiert wird, weil woher kommt das Protein? Und das war Ihre Frage. Plant-based Produkte sind ein großer Entwicklungsschub und ich würde sagen, einer der innovativsten Bereiche unserer Esskultur. Und das ist auch ein Phänomen des deutschsprachigen Kulturraums. Kein Land hat so einen hohen Anteil an Plant-Based-Produkte wie Deutschland. Okay. Da war auch das Timing von einem großen Player mit den ersten Wurstersatzprodukten wirklich beeindruckend und auch das Marketing und das Kommunizieren. Wir haben im Vorfeld der ersten Plant-Based-Produkte sehr viel diskutiert, darf man Tiere töten? Wie wollen wir Tiere halten? Die Bilder sind zum Teil so unappetitlich, dass viele Menschen, für die Fleisch Normalität war, ausgestiegen sind. Das hängt immer davon ab, hat man Mangel erlebt und musste man sparen beim Essen und beim Fleisch oder sind es jüngere Generationen, für die Fleisch so normal ist, dass es nichts mehr Spezielles ist. Also hier haben wir ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und unterschiedlichen Blick auf das Thema Fleisch. Und das macht so hochgradig auch emotionell und da spiegelt sich auch sehr schön ein Wertewandel wieder. Jetzt wissen wir wissenschaftlich, dass das Fleisch weltweit einfach sehr viel Ressourcen verbraucht und dass, wenn wir weniger Fleisch essen, hier viel erreicht ist zum Thema Klimawandel und Klimaschutz oder beziehungsweise Klimaziele. Das heißt, die Strategie ist jetzt, wie können wir den Fleischkonsum ins Bewusstsein holen? Wie können wir hier weniger und besser essen? Und das ist schon tricky. Für manche löst es sofort Verlustängste aus. Und eine Strategie ist sozusagen, Fleisch durch Pflanzen zu ersetzen. Nur jetzt einfach zu sagen, esst mehr Gemüse, hat noch nie funktioniert. Da fehlt uns die Fantasie, wie man es zubereitet und wie es schmecken kann. Auch da bewegt sich was. Aber plant-based Produkte sind eigentlich eine Neuerfindung der Pflanzen. Da nimmt man zum Beispiel Hülsenfrüchte, ob das jetzt Erbsen sind oder Kichererbsen. Früher war es Soja, im Moment ist ganz stark die Erbse. Tut sie unter Druck und hohen Temperaturen eigentlich die Struktur der Proteine verändern. Und diese Struktur führt dazu, dass sie ein fleischähnlichen Textur entwickelt. Und am Markt finden wir sehr viel Fleisch- und Wurstersatzprodukte. Auch bei der Milch, viele Milchersatzprodukte, die sind fast erfolgreicher wie das Fleisch. Ja. Aber beim Fleisch wird es intensiv diskutiert und da gibt es einfach eine große Vielfalt. Und da sind jetzt auch die Supermärkte mit Eigenmarken eingestiegen. Das bleibt eine Nische, aber sie wächst in Zeiten, wo sehr stark aufs Geld geschaut wird. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, ist der Blick auf den Preis von Seiten des Handels. Die sind ja sehr früh eingestiegen mit Eigenmarken. Das heißt, der Handel lässt für sich produzieren. Wenn hier der Druck sehr hoch ist, dann hemmt es die Innovation bei den Startups, bei den kleineren Unternehmen. Aber von denen kommt die Innovation. Und das kommt mir fast ein bisschen zu früh vor. Andererseits hilft es auch, dieses Thema in die Breite zu bringen. Also das ist bisschen eine Herausforderung aktuell.
Sie haben schon mal an einer anderen Stelle, habe ich von Ihnen gehört, dass der Trend letztendlich bedeutet auch, dass er nicht eben zeitlich gesehen kurzfristig ist. Also wir reden von 5, 10 oder 15 Jahren. Wenn ich das jetzt auf dieses Thema plant-based oder Ersatzprodukte letztendlich aus pflanzlichen Quellen, Fleischersatzprodukte als Beispiel nehme, heißt das, es geht nur um ein Mehr oder dass es sich mehr ausbreitet, das thematisch? Oder können wir eher auch erwarten, dass sich in ein paar Jahren vielleicht auch aus der Erfahrung heraus eher so eine Art Gegentrend dazu wieder entwickelt?
Also wir haben gesehen, dass hier wahnsinnig viel Innovation passiert, nicht nur plant-based, sondern da gibt es auch Präzisionsfermentation oder In-vitro, also Cultured Meat, ganz viele unterschiedliche Versuche, dem Fleisch kulinarisch was entgegenzustellen, sozusagen das Fleisch neu zu erfinden. Aber die Frage war jetzt, woher kommt es, gibt es da schon Gegentrends? Und ich würde sagen, man muss bei Trends immer schauen, was treibt sie an? Und in dem Fall würde ich sagen, ganz stark sind es die vegane Entwicklung, die waren sozusagen die wirklichen Trigger, die sozusagen Fleisch an sich in Frage stellen. Das bleibt aber eine Minderheit. Aber sie haben den Finger auf einen wunden Punkt unserer Gesellschaft gelegt. Das heißt, hier kommt sehr viel Wertediskussion und Emotion. Wir haben aber auch einen steigenden Anteil an Flexitariern. Das sind Menschen, die Fleisch essen, gerne Fleisch essen, aber nicht mehr täglich essen wollen. Das kann gesundheitsorientiert sein oder nachhaltigkeitsorientiert sein. Und dieser Anteil hat zugenommen. Aber denen fehlt noch sozusagen die Fantasie, was esse ich wenn? Und die Antwort kann plant-based sein, aber auch da gibt es ein bisschen Gegenbewegung, weil einerseits haben sich organisiert auch Fleischliebhaber, die sagen, Moment, wir sind nicht die Bösen, wir können auch besser. Und das finde ich auch ganz wichtig. Da gibt es jetzt einige Qualitätsinitiativen, die dem Tier mehr Auslauf geben, anderes Futter, ihm mehr Zeit lassen, sich zu entwickeln, auf andere Rassen setzen, die sozusagen vielleicht nicht diese Effizienz haben im Wachstum, nicht so schnell Fleisch ansetzen, dafür sensorisch besser sind. Man lässt auch reifen, man erzählt die Geschichte, mehr Transparenz. Das nenne ich Carneficionados, also Fleischliebhaber auf einem hohen Niveau. Auch das ist eine Gegenbewegung, die sagen, nicht Ersatzprodukte, sondern wenn Fleisch, dann besser und bewusster und dann genießen, dafür aber weniger, weil das kostet natürlich auch mehr, der Aufwand ist viel größer. Das heißt, das ist im Moment so ein Ping-Pong, aber ich glaube, weltweit ist sozusagen wirklich so ein starkes Fieber ausgebrochen, sozusagen spannende Alternativen zum konventionellen Fleisch zu entwickeln. Und was auch immer man davon hält, wir werden uns in den nächsten Jahrzehnten hier noch viel Innovation sehen. Fleisch wird teurer werden und mit einer steigenden Weltbevölkerung können wir auch mit den Problemen zum Thema intensive Fleischtierzucht und ob das jetzt Vogelgrippe ist oder Schweinegrippe, es gibt auch sozusagen immer wieder Probleme und auch der Import zwischen China und USA und Export wird neu verhandelt. Das heißt, hier ist viel Bewegung. Die Zukunft der Fleischproduktion ist im Wandel.
Extrem spannend, wirklich. Ich möchte auf einen Punkt eingehen. Sie haben genau diese Themen und viele mehr in einem Food Report zusammengestellt. Im Jahr 2025 ist es der 12. Report in den Folgejahren quasi jetzt gewesen. Darin thematisieren Sie unterschiedliche Aspekte. Also zum einen, wenn ich es richtig verstanden habe, gehören die Trends mit dazu. Es gibt nochmal auch einen gewissen Schwerpunkt. Ich glaube, in diesem geht es, glaube ich, um die Dynamik innerhalb der Cluster auch oder innerhalb der Trends. Was kann jetzt quasi die Industrie, die Gastronomie oder auch jeder Einzelne aus diesen Food-Trends beziehungsweise aus dem Food-Report mitnehmen?
Also der Food-Report richtet sich an alle Akteure entlang der Lebensmittelproduktion. Und ich wollte mit den Food-Trends beschreibe ich den Wandel unserer Esskultur, spezialisiert für den deutschsprachigen Kulturraum. Und für die Landwirtschaft heißt es was anderes wie für den Handel oder die Nahrungsmittelindustrie oder für die Gastronomie. Nicht jeder Trend ist für jeden Akteur top-relevant. Das heißt, trotzdem war mir wichtig, dass alle Akteure den Wandel wahrnehmen. Und deswegen habe ich immer wieder Schwerpunkte, einmal zum Handel, was sich da tut, was sich da an Alternativen um die mächtigen Big Player entwickelt, wie Digitalisierung sich da auswirkt. Oder ich schaue mir an neue Lebensmittelproduktionen, Alternativen. Aber im aktuellen Food Report schaue ich mir auch ganz stark die Dynamik der Trends untereinander an. Weil wenn ein Unternehmen sich neu ausrichtet und sagt, okay, der Druck zum Thema Nachhaltigkeit nimmt auf allen Ebenen zu. Ich möchte, meine Kunden möchten, wie kann ich mich neu ausrichten? Wie kann ich mit den Kunden professioneller mit dem Thema umgehen? Die haben natürlich Nachhaltigkeitsberichte und ein Monitoring ihrer Zahlen, Daten und Fakten, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Aber wie kann ich mit dem Kunden diesen Wandel anschieben? Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht ein Trend hilfreich ist, sondern Trends, die sich gegenseitig ergänzen. Dann kann man nämlich auch verschiedene Zielgruppen ansprechen und diese Dynamik spreche ich an. Aber das eine ist, den Wandel im Außen wahrzunehmen. Also wenn ich über Foodtrends spreche und schreibe, dann geht es immer darum, dass ich den Wandel um uns herum beschreibe. Aber ganz wichtig ist die Frage, was mache ich mit dieser Wahrnehmung vom Wandel? Was mache ich, wenn ich einkaufen sehe und sehe, dass da jetzt verschiedene Fleischpatties im Original wie aus Pflanzen, verschiedenen Pflanzen in verschiedenen Qualitäten, zu verschiedenen Preisen mit unterschiedlichem Marketing im Supermarkt. Wie gehe ich damit um? Und das ist die Frage auch, welche Zukunft möchte ich gestalten? Also Zukunft ist etwas, was bei uns im Kopf passiert. Zukunft ist nicht etwas, was auf uns zukommt. Wenn wir warten, bis Zukunft passiert, dann hat jemand anderer für uns entschieden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, das Jahr ist noch jung, sozusagen diese ersten Wochen vielleicht auch nützen, um zu überlegen, was ist mir wichtig? Wie kann ich meine eigene Ernährungsweise so gestalten, dass sie mir entspricht, auch wenn man das Geld umdrehen muss und im Moment sparen muss, kann man noch immer überlegen, wo beziehe ich die Lebensmittel? Was gibt es an Alternativen? Vielleicht kann man mal andere Supermärkte ausprobieren, im Internet recherchieren, vielleicht auch mal wieder auf Wochenmärkte gehen. Die spiegeln einfach das Saisonale und das Regionale viel leichtfüßiger als die Supermärkte. Ich glaube, man muss einfach auch die Supermärkte öfters vergleichen und schauen, dass man die Qualität bekommt, die einem wirklich Spaß macht. Wir sehen so viele Probleme beim Essen, aber wenn es darum geht, den Essalltag wieder gesünder oder nachhaltiger oder genussorientierter auszurichten, dann müssen wir uns selber ernst nehmen. Also zu überlegen, welche Zukunft will ich selber gestalten für mich? Was tut mir gut? Wie finde ich es auch in der richtigen Dosis? Wie kann ich meine Vorsätze alltagstauglich machen? Und da spielt das bewusste Hinschmecken und das Genießen auch eine ganz mächtige Rolle. Also wann esse ich, zu welcher Tageszeit kann ich am ehesten genießen und mich einlassen und wann schlinge ich eigentlich an der Wahrnehmung vorbei. Das sind auch so Themen, die in der ganzen rationellen Debatte, die wir auch brauchen, oft zu kurz kommen.
Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Sie haben das mit dem Thema Zukunft wirklich gestalten, aktiv zu gestalten, dass das ein wesentlichen Aspekt ausmacht und das kann jeder von uns für sich selbst tun und wenn ich es richtig verstehe, auch mit dem Blick auf, was sind Probleme für mich, was sind Wünsche, die ich habe und die quasi gerade über ein sensorisch sehr wahrnehmbares Thema wie Essen natürlich auch mit integrieren und sich darüber auch mit weiterentwickeln.
Also ich habe sehr viele junge Menschen kennengelernt, die sich dafür interessieren, Brot zu backen, zu fermentieren, was Neues auszuprobieren, sich immer wieder neue Rezepte holen, ganz viel mit Gemüse experimentieren. Da ist wirklich eine Aufbruchsstimmung. Man muss nur in die sozialen Medien schauen. Das ist einfach wahnsinnig, wie stark hier übers Essen kommuniziert wird. Also es ist ein Thema und es ist eine riesige Chance. Und ich glaube, da zu schauen, okay, wo gibt's Informationsquellen, wo finde ich meine Netzwerke, wo kriege ich meine Inspiration? Wenn man Produkte, verschiedene Qualitäten nebeneinander verkostet, kann man viel leichter Qualität auch wahrnehmen. Das hilft in der sensorischen Wahrnehmung, also das, was man tatsächlich schmeckt. Weil wenn man es direkt nebeneinander probiert, erkennt man die Unterschiede leichter, als wenn man es alle paar Tage was Neues probiert. Das ist viel schwieriger. Und es lohnt sich auch nochmal, auch die Information, die ein Produkt zur Verfügung stellt, zu vergleichen. Das ist im Alltag schwierig und aufwendig. Aber nachdem wir täglich einkaufen oder also mehrfach in der Woche einkaufen, aber täglich essen, lohnt sich's, wenn es einem ein Anliegen ist, einfach bewusster hinzuschauen. Und bewusster zu überlegen, welche Lebensmittelgruppe ist mir wichtig, ob es das Frühstück ist oder das Mittagessen, das Abendessen, was auch immer. Wo fange ich an? Nicht alles auf einmal, peu à peu, und wirklich schauen, wo ist der beste Bäcker, wo will ich mein Fleisch kaufen? Weniger von guter Qualität, dafür möchte ich mitlernen und mehr erfahren. Also ich glaube, das ist eine Reise, eine lebenslange Reise, da helfen auch Urlaube in anderen Esskulturen, auch die helfen bei der Schärfung der Wahrnehmung, auch ein Blick durch die vielfältigen Kochbücher in den Buchabteilungen, das sind wie Schaufenster, wo man sich Inspiration holen kann. Also da tut sich recht viel. Und das kann man auch sehr schön lernen, Trends wahrzunehmen. Die spiegeln sich ganz schnell auch in den Kochbüchern wieder.
Ich möchte auf dieses Thema der Cluster nochmal eingehen. In dem Food Report aus 2024 haben Sie die Food Trend Maps erstellt, wo wir quasi auch diese Cluster drin finden. Und wir hatten eben schon über das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise gesprochen und auch die Verbindungen in auch das regionale Thema beispielsweise mit rein. Ich möchte mal ein anderes Feld noch aufmachen. Für den Podcast hier, glaube ich, sehr spannend und passend, das Thema Gesundheit. Gesundheit gehört auch mit oder ist eines dieser Cluster. Können Sie uns einmal einen Einblick geben, die Foodtrends in 2025, die existieren, die eine Verbindung zu diesem Cluster Gesundheit haben oder was uns da auch erwartet oder wo die Reise dorthin geht?
Also Gesundheit ist einer von den Clustern neben Nachhaltigkeit und Alltag und Lebensmittelqualität, Genuss und Glocal. Und auch Gesundheit ist ein ganz spannender. Wir haben ganz unterschiedliches Verständnis von Gesundheit oder von gesunder Ernährung in unserer Esskultur. Und jetzt verändert sich auch meine Worte. Ich spreche plötzlich von Ernährung und nicht mehr von Food. Und Ernährung ist ein viel rationellerer Begriff als Essen. Und wenn wir über Ernährung reden, dann sind wir viel eher bei den Nährstoffen. Da sind wir bei Eiweiß, Fett, Protein. Und gesunde Ernährung, da sind wir plötzlich sehr rationell. Aber im Essalltag sind wir viel emotioneller und sozialer in der Wahrnehmung. Das heißt, da gibt es einen Gap. Und manchmal, da gibt es, also im Verständnis von gesunder Ernährung, neigen wir dazu, immer zu unterscheiden zwischen der Ernährungsweise und den Produkten. Der Konsument hätte immer gern gesunde Produkte, aber gesunde Ernährung ist eigentlich immer die Auswahl der Produkte und die richtige Menge. Und dann wird es komplex. Das heißt, es gibt keine einfachen Antworten. Aktuell kann man sagen, dass das Protein wahnsinnig gehypt wird und dass man meint, mit mehr Protein sind alle Probleme gelöst. Aber auch die Probleme sind altersspezifisch, berufsspezifisch, mehr oder weniger Sport. Da gibt es große Unterschiede, auch vom Stoffwechsel. Und da sind wir wissenschaftlich noch nicht so weit, dass wir die individuellen Stoffwechsel-Eigenheiten messen können, beschreiben können, einfach wahrnehmen können. Wir wissen zwar, dass Personen, die öfters Diät gemacht haben und je intensiver, je radikaler die Diät war, desto mehr haben sie über die Jahre gelernt, mit weniger Kalorien zu leben, desto schwieriger wird es für sie abzunehmen. Also wir wissen, dass der Stoffwechsel lernt. Er lernt durch die eigene Ernährungsweise. Also er hat ein Eigenleben und lernt dazu, aber wie er das festschreibt und wie das funktioniert und wie man das beeinflussen kann, das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen auch, dass Menschen unterschiedliche Sättigung haben. Manche brauchen mehr. Also Eiweiß scheint die Sättigung früher zu triggern. Deswegen ist es auch so spannend, den Eiweißanteil zu erhöhen. Da scheint man schneller satt zu werden. Funktioniert aber auch nicht bei allen. Aber das Cluster Gesundheit hat zu einem Bogen einerseits hochgradig individualisiert. Da wäre der Wunschtraum, dass man ganz individuelle Produkte bekommt, bezüglich Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe, dass man genau weiß, wann man was essen kann. Manche wünschen sich das, andere denken sich, um Himmels Willen, ich will mir das nicht vorschreiben lassen, mir muss es vor allem schmecken. Aber da ist eine große Sehnsucht in diese hochgradig individualisierte Ernährung. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es auch Teile, die sagen, ja, aber die Gesundheit der Produkte selber hängt ganz stark mit der Bodenqualität zusammen, mit der Art der Lebensmittelproduktion. Nur ein gesunde Landwirtschaft kann auch gesunde Produkte produzieren. Also hier geht es auch um Klimawandel, um Nachhaltigkeit. Mhm. Und wir sehen, dass aktuell zwei Megabereiche so langsam zusammenwachsen, nämlich Nachhaltigkeit und Gesundheit, zumindest in der Wissenschaft. Also das Planetary Health Diet finde ich ganz spannend. Es ist noch eine junge Publikation im Lancet vor einigen Jahren, die gezeigt hat, dass diese beiden Bereiche sich eigentlich sehr gut ergänzen. Und in der Zwischenzeit sind auch die großen Ernährungsorganisationen wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Österreichische und die Schweizer Gesellschaft für Ernährung, die hier Empfehlungen entwickelt haben zum Thema gesunde, ausgewogene Ernährung unter Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten. Und die arbeiten gut zusammen. Das sind neue Empfehlungen, die helfen, das richtige Maß von den einzelnen Lebensmittelgruppen zu finden. Aber generell, wenn man es ganz allgemein sagt, trifft es für viele zu, dass sie tendenziell eher zu viel essen und eher zu viel tierische Produkte und das Pflanzliche zu kurz kommt. Aber diese allgemeinen Beschreibungen helfen dem Individuum nicht, weil meistens sind die, die ernährungsinteressiert sind, die wissen das und die probieren schon was anderes. Und da muss man eher schauen, was brauchen die, wie ernähren die sich. Also diese Frage muss man wirklich sozusagen individuell stellen und ganz stark auch die Lebenssituation berücksichtigen.
Sie haben eben gesagt, es ist wie dieses Spektrum gerade in diesem Gesundheitsbereich von customized food oder hoch individualisiert. Und jetzt stelle ich die Frage, ist es ein Versus zu der Planetary Health Diet oder ist das auch etwas, was zusammenwachsen wird, zusammenwachsen kann? Oder betrifft es einfach unterschiedliche Zielgruppen?
Also aktuell sind sehr unterschiedliche Zielgruppen. Wir sehen das im Leistungssport hochgradig individuell. Die können natürlich auch nachhaltig interessiert sein, aber das ist dann meistens nicht die erste Hierarchie des Themas. Und wir haben viele junge Menschen, die sehr nachhaltig orientiert sind, klimawandelorientiert sind, um für die Gesundheit der Erde die erste Hierarchie ist. Da geht es mehr um die Gewichtung der einzelnen Themen. Generell glaube ich, dass das Thema Planetary Health ein gesellschaftlich-politisches Thema ist. Wenn ich mir vorstelle, dass wir das Gesundheitsressort und das Nachhaltigkeitsressort, also Landwirtschaft und Co., gemeinsam denken und sagen, okay, was braucht man denn in der Region? Wie können wir den Anteil an interessanten Gemüseproduzenten erhöhen? Und wie gelingt uns, die zu auch attraktiven Preisen in die Supermärkte zu bekommen, damit es leichter und spannender wird, mehr Gemüse zu bekommen rund ums Jahr und das aus der Region? Da braucht es natürlich Strukturen, Förderungen, politische Rahmenbedingungen, die das leichter machen, dass diese beiden Bereiche zusammenwachsen. Aber das wäre natürlich ein mächtiger Hebel, auch zum Thema, um die gesunde Ernährung gesellschaftlich anzuschieben. Im Moment ist es ganz stark praktisch im Bereich des Individuums, das zu entscheiden. Natürlich gibt es Familien, Traditionen und regionale Esskulturen, in die wir hineinwachsen, die hier ganz stark mitprägen. Aber die Gesundheitsdebatte ist eine intensive und wird eben von verschiedenen Teilen der Gesellschaft aufgegriffen oder eben nicht. Und für manche ist Gesundheit, fühlt sich oft an wie ein Luxus. Die sind so mit sich und dem Alltag beschäftigt, dass die Gesundheit zu kurz kommt. Oder Corona haben wir auch gesehen. Für manche war es eine Entschleunigung, aber für jene Teile der Gesellschaft, wo es keine Entschleunigung war, sondern im Gegenteil, die haben dann oft sich auch mit Essen verwöhnt oder die Familie damit verwöhnt und versucht, was Gutes zu tun. Gerade bei den Kindern sehr viel Übergewicht. Das hat aber auch mit dem Bewegungsverhalten zu tun. Also oft geht auch der Einstieg zum Thema gesündere Ernährung, indem man das Bewegungsverhalten verändert, mit den Kindern mehr Sport macht, ihnen hilft, Freude daran zu entwickeln und dann sozusagen mit der Adaption der Getränke und dann auch langsam bei der Ernährungsweise hier einsteigt.
Das Thema Individualisierung, Personalisierung gehört, glaube ich, auch zu den sogenannten Megatrends als Themen, wenn mich nicht alles täuscht.
Also in der Zukunftsforschung sprechen wir von Megatrends, wenn es sozusagen Entwicklungen sind, die weltweit in allen Branchen spürbar sind. Da reden wir von Globalisierung, Individualisierung, Wandel der Arbeitswelt, Sicherheit. Also das sind große Themen, die das anschieben. Aber wenn wir jetzt eintauchen in die Food-Welt, wenn man dort sozusagen nach Megatrend sucht, dann sagt man, okay, plant-based ist also wirklich ein ganz ein starker Triebfeder im Moment, wo sehr viel Hoffnung gesetzt werden.
Und vielleicht in dem Kontext, welche Trends sehen Sie als besonders zukunftsweisend auch? Oder welche könnten vielleicht auch in der nächsten Zeit an Relevanz verlieren?
Als Trendforscherin setze ich mich ja mit allen Akteuren auseinander. Ich würde sagen, wenn wir bei der Landwirtschaft schauen, glaube ich, geht es ganz stark um einen breiteren Dialog und um den Abbau von Zukunftsängsten. Ich glaube, wir brauchen ja wirklich eine Neuausrichtung, damit den vielen aktiven Playern in dem Bereich auch mehr wieder Wertschätzung und Unterstützung zuteil wird. Da braucht es auch ein bisschen Planungssicherheit. Aber eben das alte Paradigma, schneller, mehr und in der Hoffnung, dass man dann gute Preise für die Lebensmittel bekommt, das hat sich nicht bewahrheitet. Das heißt, wir brauchen hier auch einen systemischen Wandel und auch eine stärkere Nähe zum Konsumenten. Also da braucht es, glaube ich, wirklich viel mehr Dialog. Die brauchen andere Trends. Für die ist das Thema Local Exotic, aber auch die Kooperation mit der regionalen Gastronomie ganz spannend. Industrie, da geht es ganz stark um Nachhaltigkeit. Da geht es darum, in Kreisläufen zu denken, keinen Abfall zu produzieren. Abfall ist eine Erfindung des industriellen Zeitalters. Das heißt, diesen Luxus könnten wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten. Aber wir tun es noch immer, weil es ökonomisch Sinn macht. Aber nachhaltig macht es nicht Sinn. Und deswegen, da sind wir gerade in einem Umbruch und da gibt es wahnsinnig viel Innovation zum Thema Circular Food. Ein Beispiel, das mich sehr fasziniert hat, dass man zum Beispiel Nüsse haben in den letzten Jahren eine stärkere Nachfrage erfahren, die brauchen aber in der Produktion sehr viel Wasser. Und bisher wurden die Nüsse immer geknackt und wir haben natürlich nur das Innenleben gegessen. Jetzt hat endlich jemand mal diese interessante Frage gestellt, was ist eigentlich, aus was besteht die Schale? Und ich habe gegoogelt, da gibt es nichts dazu. Und die haben das analysiert und siehe da, das sind spannende Ballaststoffe, das sind ganz viele Aromastoffe, da sind auch Eiweiße drinnen. Und die haben jetzt eine Technologie entwickelt, um die Schale zu vermahlen. Und das heißt, hier kann man jetzt die ganze Mandel mit Hülle vermahlen und kann daraus Pasten machen oder auch Getränke. Das sind ganz neue Blickwinkel. Das war ein Schweizer, der Thilo Hühn, der sich hier ganz neue Gedanken und ganz neue, also Technologien auch entwickelt hat, um das zu erreichen. Und diese Art von Circular Food sozusagen nochmal ganz neu auf die Produktion zu schauen, finde ich super spannend. Oder bei den Pilzen, dass man sagt, okay, ich ernte nicht nur den Fruchtkörper, wie wir ihn kennen im Herbst, dass man sozusagen im Wald die Pilze erntet, sondern die Pilze haben natürlich auch Wurzeln, das Myzel. Und die sind viel größer als der Fruchtkörper selber. Und dieses Myzel kann man auch in Tanks, in geschlossenen Kreislaufen züchten. Und dort wachsen sie wahnsinnig schnell, da kann man sie mit Nährstoffen ernähren und kann sehr schnell ernten. Also das sind auch ganz neue Zugänge zu spannenden Produkten. Und das ist auch nochmal so ein Thema, wie gehen wir mit Technologie um? Da tut sich so viel, da sind wir sogar beim Auto sind wir ambivalent mit neuen Technologien, aber beim Essen sind wir es besonders. Das ist ein Kulturspezifikum, da gibt es andere Länder, die da offener sind und ich glaube, da werden wir sehr viel Innovation sehen und wir sehen aber auch, dass innerhalb der Gesellschaft die Jüngeren hier viel aufgeschlossener sind, würde ich sagen, naja, wenn das gut schmeckt und wenn das nachhaltig ist, why not? Und das finde ich schon eine wichtige Haltung, dass wir hier offen bleiben und neugierig und einfach in diesen Zeiten des Wandels auch offen sind, neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, wir brauchen ja viele verschiedene Antworten, wie die Zukunft aussehen kann für eine komplexe Gesellschaft.
Wenn Sie persönlich einen Wunsch äußern könnten, ich meine, Sie forschen an den Foodtrends, aber wenn Sie selbst einen Wunsch äußern könnten, wie sich die Ernährungsweise global oder auch regional, sage ich mal, in bestimmten Bereichen entwickeln könnte, was wäre das für Sie?
Also ich denke mir aktuell mit multiplen Krisen und in einem großen Wandel, im Moment reden wir fast nur über Digitalisierung und KI und ChatGPT und Co., das erhöht die Komplexität und das Tempo der Kommunikation und viele macht das Angst und die hätten gern Planungssicherheit und bleiben dann sozusagen bei den alten Lösungen. Und ich glaube, in diesen Zeiten ist es ganz wichtig zu überlegen, welche Zukunft man will und wo es Lösungen gibt. Und da helfen Trends unterschiedliche neue Wege zu entdecken, zu erkennen, Inspiration zu holen. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir einfach neugieriger dem Neuen begegnen. Nicht sofort Thumb up oder down, also nicht sofort sagen, gut oder schlecht. Wandel ist komplex und ich glaube, wir müssen offen sein und ausprobieren. Also ich wünsche mir neugierige Gaumen. Ich wünsche mir mehr Dialog auch über technologische Innovation, über Innovation schlechthin. In der Landwirtschaft, wenn dann von oben die Bodenqualität erhoben wird und ganz spezifisch sozusagen die Spritzmittel nur ganz spezifisch dann jene Pflanzen erreichen, die es brauchen und nicht flächendeckend. Diese technischen Innovationen, die werden sozusagen angenommen, aber viele andere Bereiche werden prinzipiell abgetan. Und das finde ich unterkomplex. Also ich glaube, wir müssen uns hier auch mit diesem Wandel intensiver auseinandersetzen und uns Zeit lassen, uns hier ein Bild zu machen. Und ganz wichtig beim Essen, Essen ist auch Teil der Kultur und wird im Alltag geprägt. Das heißt, oft sparen wir im Alltag und tun dann bei Festtagen mehr ausgeben. Der Alltag prägt aber unseren Geschmack und ich glaube, wir müssen stärker wieder bewusster hinschmecken und uns nicht mit nur gewissen Produkten verwöhnen, sondern schauen, Essen ist sozusagen auch so ein Stück Genussinsel oder auch so ein Stück Lebensqualität, eine langfristige Investition. Und das sozusagen sich und seine eigenen Wünsche da ernster zu nehmen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Wir wissen, wenn wir chronisch zu viel essen, holen wir uns auch viele chronische Stoffwechselprobleme. Aber wie kann es gelingen, die richtige Dosis zu finden? Sich da früher auf den Weg zu machen und in kleinen Schritten zu probieren und sich zu schauen, wo kann ich Support mir holen? Das kann man nicht immer nur alleine schaffen. Das finde ich ganz wichtig, weil es geht hier um Lebensqualität.
Und verbindet das für Sie auch die Bereiche, also ich spreche Sie nochmal an, so als Ernährungswissenschaftlerin, da würde ja der Blick eher auch auf, was ist eine optimale Ernährung, was wissen wir bisher? Also worauf könnte man das sich einmal einstellen und sagen, welche Makronährstoffe, welche Mikronährstoffe benötigen Sie? Haben die Mahlzeitenfrequenz und oder auch die Energiedichte in der Nahrung angesprochen? Aber es braucht ja auch die Ebene, so verstehe ich Sie, aus soziologischer Sicht, aus psychologischer Sicht quasi, ist in der Gesamtheit zu betrachten, was dann Essen und eben nicht nur die Ernährung selbst bedeutet, betrifft. Das heißt, auch in dem, wo Sie sagen, es braucht unter Umständen Unterstützung, können wir zwar auf der einen Seite oder könnten Sie aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sagen, das ist die optimale Ernährung, aber ob es umsetzbar ist in meiner Situation, privat, sozialen Kontexten, heißt es noch nicht unbedingt. Ist das etwas, was auch mehr in die Verbindung mit einrückt oder in ein Thema wird, ein Trend auch wird, dass wir hier diese Komplexität auch mehr abgebildet wird in den Trends?
Also wir sehen im ganzen Gesundheitsbereich gibt es so zwei Entwicklungen. Die einen sehr gesundheitsbewussten, die sehr kritisch wählen, denen das ein Thema ist und die sich auch fortbilden. Und dann gibt es Teile, die das ziemlich ausblenden. Und da haben wir oft ein zu viel. Und ein zu viel heißt dann zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Kalorien, zu wenig Gemüse, zu wenig Hülsenfrüchte, zu wenig Salat. Und die Frage ist, wie kann es gehen? Und gerade der Umgang mit Süßigkeiten finde ich ganz spannend, weil es bewegt sich doch. Wir haben seit Jahrzehnten wissen wir, dass ein zu viel an Zucker nicht die Lösung ist. Da muss man sehr viel Sport machen, dann ist sehr viel möglich. Wenn man das nicht macht, kann man da auch ganz schnell auch über Getränke einfach ganz viel Kalorien zuführen. Gerade bei Kindern sieht man das sehr schnell, dass man Kinder nicht zu früh zu Limonaden führt, sondern eher schaut, wie sie Wasser, Tee, einfach ganz neutrale Getränke lieben lernen. Das wird geübt im Alltag. Aber wir sehen auch, dass die Süßwarenindustrie Probleme hat, neuere Produkte am Markt zu etablieren. Und da gibt es aber doch im Moment so einen neuen Schub von ganz spannenden Startups, die mit neuen Zuckermischungen agieren, die Zuckerersatzprodukte neu mischen, die sind sensorisch wahnsinnig nah am Original, helfen aber sozusagen den Zuckeranteil zu reduzieren. Nur Zucker ist ein günstiger Ausgangsstoff. Das heißt, wenn man Zucker rausnimmt, wird die Süßigkeit auch kleiner. Aber wenn man sozusagen das dann mit Nüssen oder getrockneten Früchten erhöhen kann, da gibt es sozusagen viele neue Produkte, die sensorisch wirklich ansprechend sind und hier hoffe ich einfach, dass wir neugierig bleiben und auf die Suche nach hier neuen Entwicklungen machen. Also ich glaube, dass die Industrie zum Thema Gesundheit im Moment gerade wieder einen spannenden Schub hat und da lohnt es sich, mehrere verschiedene neue Ansätze zu probieren und zu schauen, wie man hier in kleinen Schritten den Alltag optimieren kann. Standardlösungen gibt es leider nicht.
Es ist extrem interessant und spannend. Ich glaube, wir könnten Stunden noch weiter reden. Eine persönliche Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Und wir haben jetzt über Foodtrends gesprochen, wir haben über Ernährung gesprochen, wir haben über Essen gesprochen. Dann ganz persönlich, welche Rolle spielt Essen in Ihrem Leben?
Ja, also im Laufe des Studiums kann man ein bisschen verrückt werden. Ich glaube, das ist wie in der Medizin, wenn man die Pathologie lernt und alle Krankheiten lernt zu spüren, wenn man sich damit auseinandersetzt. So geht es auch ein beim Essen. Aber dachte man, um Himmels Willen, was ist denn jetzt gesund? Und wie finde ich die richtige Dosis und wie kann es gehen? Jetzt mache ich das schon Jahrzehnte. Ich persönlich bin drauf gekommen, dass wenn ich viel Stress habe, dass ich dann wahnsinnig schnell essen kann und eigentlich nicht wirklich satt werde, dann komme ich in dieses Jojo, das ich gar nicht mag und ich denke mir, ich müsste doch besser können. Und ich habe gelernt, Tempo rauszunehmen. Und insbesondere beim Reisen habe ich früher oft Kompromisse gemacht. Wenn ich einen Hunger habe, habe ich dann irgendwas irgendwo gegessen. Das hat mir nicht geschmeckt. Und ich nehme jetzt einfach auch meinen geschulten Gaumen ernster. Ich versuche, weniger Kompromisse zu machen. Und ich versuche wirklich, ich weiß, an welchem Flughafen, ich weiß, an welchem Bahnhof ich sozusagen gute Supermärkte oder gute Angebote finde. Und manchmal packe ich mir einfach was von zu Hause ein. Also ich bin wählerischer geworden und dahingehend bewusster. Und das war ein Aufwand, das war eine pragmatische Entscheidung, aber für mich hat sich's gelohnt. Und ich bin dankbar, weil das entschleunigt. Und wenn es mir schmeckt, dann kann ich auch langsamer und bewusster essen. Und dann bin ich mir wieder ein bisschen näher. In meiner Arbeitswelt kann man sich ganz schnell im Kopf verlieren. Und Essen ist aber auch eine Erdung. Da spürt man den ganzen Körper. Und Genuss ist für mich hier wirklich ein mächtiger Schlüssel. Und ich glaube, Essen kann das auch alltagstauglich machen. Und wir reden oft zu viel über Probleme. Und wir brauchen aber den Genuss als Schlüssel für die Lösungen.
Lösungen auf aktuelle Wünsche, Probleme und Sehnsüchte. Foodtrends, ja, sie sind Inspiration von außen. Ich nehme mit, Zukunft entsteht in unseren Köpfen. Ich nehme auch mit, was Sie gerade noch gesagt haben, nicht so viel über Probleme zu reden, sondern lieber über die Lösung zu sprechen. Und ich nehme
das
mit.
Hilft auf der Suche von Lösungen, ja.
Hilft auf der Suche von Lösungen. Und ich nehme auch mit, Foodtrends dienen wirklich, so wie Sie es auch in Ihrem Foodreport quasi mit zur Verfügung stellen, allen Protagonisten vom Individuum über industrielle Protagonisten in der Gastronomie wirklich als Tool, um den Wandel von außen, der entsteht, in Entscheidungen münden zu lassen. So würde ich es zusammenfassen.
Kompliment.
Vielen Dank, Frau Rützler. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich würde gerne, wie gesagt, noch länger mit Ihnen zu dem Thema reden. Es gibt, glaube ich, so viele Dinge, wo man eintauchen kann. Ich hoffe, dass wir heute mal einen guten Überblick geben konnten über die Themen, auch die Richtungen, auch die Perspektiven, die Sie selbst auch nochmal einnehmen, neben der Forschung an sich, die ja letztendlich objektiv ist. Es hat sehr viel Freude gemacht mit Ihnen und ich bedanke mich, dass Sie heute da waren.
Es war meine Freude, dieser Austausch, und danke Ihnen für die spannende Zusammenfassung. Ja, es ist komplex, aber es lohnt sich sozusagen wirklich, Lösungen zu suchen und selber herauszufinden, was einem gut tut.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.